Am vergangenen Sonntag haben wir in der Predigt über die Gnade nachgedacht und darüber, dass wir vor Gott nichts tun können, was ihn dazu bewegen könnte, dass er uns rettet. Gottes Rettung an uns ist ein Geschenk und der Glaube ist der Dank und die Annahme des Geschenkes. Durch den Glauben vollzieht sich dann letztendlich die Rettung. Heute wollen wir über diesen Glauben noch einmal genauer anschauen. Sola fide ist der lateinische Begriff dafür, allein durch Glauben. Allein aus Glauben sind wir gerettet. Aber so wie die Gnade deutlich macht, gibt es für unsere Rettung von Gott keinerlei Voraussetzungen. Und so ist auch der Glaube voraussetzungslos zu denken. Der Glaube ist nun nicht unsere anschließende Tat, die dann rückwirkend unsere Schuld bezahlt, sodass wir dann verdient hätten, gerettet zu werden, sondern auch der Glaube ist ein Geschenk. Martin Luther hat versucht, das hervorzuheben, indem er den Glauben als einen Beziehungs- und Verhältnisbegriff beschrieben hat. Ich habe das letzten Sonntag schon einmal kurz erwähnt, aber ich werde das heute noch einmal aufgreifen. Der sündige Mensch wird durch die Vergebung, durch die Gnade nicht zu einem reinen und guten Menschen. Also der Mensch wird nicht zu einer guten Person gemacht, sondern dass Jesus mit seinem Leben für all unsere Schuld bezahlt hat, spricht uns frei von unserer Schuld, aber sie macht uns nicht frei. Also wir haben weiter Schuld. Wir sind weiterhin Menschen, die sich immer wieder in Schuld verstricken, einander oder sich selbst verletzen. Aber diese Schuld wird nicht mehr angerechnet, seit wir diesen Freispruch von Gott erhalten haben, obwohl wir es nach weltlichen Maßstäben verdient hätten. Das ist Gnade. Wir haben eigentlich etwas anderes verdient und wir bekommen einen Freispruch. Und diese Gnade greift nicht Raum in unserem Leben dadurch, dass wir uns dann gut verhalten oder eine positive Eigenschaft entgegenbringen, sondern sie beginnt in unserem Leben zu wirken alleine durch unser Verhältnis, durch unsere Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung drückt sich im Glauben aus. Der Glaube ist keine gute Tat, kein gutes Werk, kein Bezahlen von unserer Schuld, sondern der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und der Glaube ist die notwendige Antwort auf die Gnade Gottes, mit der wir Gottes Zuwendung zu uns annehmen. Wir wenden uns ihm zu und stellen damit diese Beziehung her, beziehungsweise greifen diesen Beziehungsaufbau von Gott her auf. In diesem Moment, wo das geschieht, vollzieht sich die Gnade an uns und wird Wirklichkeit in unserem ganz persönlichen Leben. Wir werden in dem Moment, in dem wir uns Gott vertrauensvoll zuwenden, von ihm gerecht gesprochen, trotz allem Unrecht, das in unserem Leben ist. Luther hat es so ausgedrückt: Wir sind dann Gerechte und Sünder zugleich. Auch hier wieder ein stehender lateinischer Begriff, simul justus et peccator. Also wir sind gerechtfertigte, gerechtgesprochene oder auch freigesprochene Sünder. Und zwar ab dem Moment, wo wir die Gnade für uns in Anspruch nehmen und das geschieht, indem wir uns Gott zuwenden und zu ihm Ja sagen. Ja, ich glaube dir, ich glaube an dich und daran, dass du aus Liebe zu mir das, was zwischen uns steht, nicht anrechnest. Ich habe, nachdem ich die Predigt schon fertig hatte, in meinem Postkartenschatz dann mit einmal eine Postkarte gefunden und lese diese durch und denke mit einmal, ach, ich hätte meine Predigt gar nicht schreiben können, diese Postkarte sagt fast alles. Und das greift es nochmal so auf, was Martin Luther, also wie er das ausgedrückt hat, was der Glaube für ihn ist. Meine Hoffnung: Mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Von Martin Luther. Wir wollen natürlich auch wieder in die Bibel schauen und schauen, was diese Bibelstellen dazu sagen, an denen Luther sich ja auch orientiert hat, von denen Luther diese Erkenntnis gewonnen hat. Und ich lese Römer 3, die Verse 21 bis 28. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten, die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne, wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Kann man sich da noch rühmen? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Wir haben keinen Grund, auf uns stolz zu sein und auf das, was wir getan haben, so drückt es Paulus am Ende aus, sondern unser Glaube allein ist es, auf den wir stolz oder auf den wir auch einfach dankbar zurückschauen können. Im Alten Testament und im Judentum, was ja die Herkunftsreligion von Jesus und auch vielen der ersten Christen war, ging man davon aus, dass man gerettet wird, indem man die Gesetze Gottes einhält, indem man sie erfüllt. Weil Gott hat sie ihnen ja so gegeben. Und man tat dies, indem für alle Schuld mit dem Leben, also Jesus hat das getan, indem er für alle unsere Schuld gestorben ist. Also Jesus hat gesagt, ich komme, um die Gesetze zu erfüllen. Nicht mehr ihr müsst sie erfüllen, sondern ich komme, damit die Gesetze erfüllt werden. Und das tat er, indem er alle unsere Schuld mit sich ans Kreuz nahm und dafür bezahlte. Die Menschen sind nicht in der Lage, alles zu erfüllen, alles einzuhalten, um sich selbst gerecht zu machen. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich nicht darin, dass er für Menschen, die Menschen für ihre Unzulänglichkeiten bestraft. Das wäre ja eigentlich auch gerecht, wenn man Bestrafung bekommt dafür, dass man etwas falsch gemacht hat. Nein, Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er gnädig und barmherzig ist. Und die Sühne durch Christus wird wirksam, durch unseren Glauben. Das heißt, jeder Einzelne kann diese ausgestreckte Hand Gottes immer wieder annehmen, dieses Friedensangebot, indem wir glaubend Ja sagen. Und zu diesem Ja, in diesem Ja wirkt sich dann die Gnade aus. Gottes Gerechtigkeit, so hieß es in dem Text, ist in der gegenwärtigen Zeit zu finden. Das bedeutet, dass sie in jedem Moment für uns zur Verfügung steht, und zwar für jeden, der an Jesus glaubt. Nicht nur einmal ganz am Anfang, sondern in der gegenwärtigen Zeit, jetzt, steht uns dieses Angebot zur Verfügung. Und es ist nur der Glaube, der darauf antworten muss und bewirken kann, dass dieses Angebot für uns in Erfüllung geht. Es gibt kein Werk und keine gute Tat, noch nicht einmal ein Opfer, das wir dafür erbringen könnten, um unsere Schuld zu bezahlen und diese Beziehung zu Gott herzustellen. Unabhängig von Gesetzen und guten Werken befreit uns der Glaube damit, und das ist Gottes gnädiges Handeln an uns. Und so wiederholt Paulus das auch immer wieder, und ich möchte einen weiteren Text lesen, der das nochmal präzisiert und noch einmal zuspitzt, aus Römer 10, die Verse 9 bis 13. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Denn die Schrift sagt, Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Herrn, Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Paulus beschreibt also zum einen noch einmal, worin dieser Glaube besteht. Darin, dass Jesus, also beziehungsweise was der Inhalt des Glaubens ist, dass Jesus der Herr ist und dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden sind. Ziemlich einfache, grundlegende Dinge, einfach in Anführungsstrichen, wenn man sie genau durchdringt, werden sie wieder komplex. Aber es ist ein sehr schlichter, klarer Glauben, klarer Inhalt. Und dann beschreibt Paulus, wie das denn geschieht. Der Glaube, das Vertrauen zu Gott, macht sich in unserem Herzen fest. Er beginnt in unserem Herzen und führt dann in ein Bekenntnis zu Gott. Ein Bekenntnis, das sich nach außen hin zeigt. Und damit wird deutlich, dass dieser Glaube uns verändert. Aber diese Veränderung, die dann geschieht in unserem Leben, das, was daran vielleicht auch nochmal resultiert, das ist eine Folge, die ganz eng mit dem Verhältnis natürlich zusammenhängt, mit unserer Beziehung zu Gott und verbunden ist. Und genau da liegt diese Schwierigkeit, dass man immer wieder austarieren muss, wo das Verhältnis zwischen Glauben und Werken zu finden ist. Das ist etwas, mit dem hat Paulus gerungen, damit haben auch die anderen Bücher in der Bibel gerungen und damit hat auch Luther gerungen. Immer wieder zu gucken, eigentlich ist es nur der Glaube, der reicht, aber wenn der Glaube sich nicht auswirkt, ist es dann doch im Endeffekt die Tat, die unseren Glauben zeigt. Aber nein, das, was reicht, ist unser Glaube. Zugleich wird aber immer wieder betont in der Bibel, dass es halt allein dieser Glaube ist, der rettet. Und nicht die Folge, nicht die Frucht des Glaubens oder irgendwelche Taten, die daraus folgen und die das untermauern. Allein, dass wir den Namen des Herrn anrufen und uns Gott zuwenden, nach ihm fragen, ihn anbeten, bewirkt diese Rettung. Aber dann ist nicht die Frage nach der Quantität oder der Qualität, wie oft wir das tun, sondern entscheidend ist dieser Punkt in unserem Herzen, der da beginnt und sich dann nach außen hin ausbreitet. Das Wort Glaube, Pistis im Griechischen, kann auch mit Treue oder Vertrauen übersetzt werden. Das macht es uns dann vielleicht noch einmal einfacher, weil das etwas ist, Vertrauen, das kann man nicht prüfen, das kann man nicht irgendwie nachvollziehen. Also das ist etwas, was man nicht sieht und was nicht bewiesen werden kann. Treue, klar, das merken wir, wenn ein Partner einem treu geblieben ist oder nicht. Das sieht man dann vielleicht auch an manchen Folgen oder so. Oder man kriegt es so mit. Aber dieses Vertrauen ist im Endeffekt etwas, was immer jede Person selber in seinem Herzen, wo das beginnt. Es zeigt, dass hier keine Tat erwartet wird, sondern dass die Beziehung zu Gott gefragt ist. Wie stehen wir zu Gott und wie ist unsere Beziehung zu ihm? In dem Text, den ich gerade gelesen habe, werden zwei Bekenntnisse gesagt, zwei Sätze, die das ausdrücken. Und im zweiten heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und darin ist für mich etwas, was ausdrückt, dass unser Glaube gar nicht gigantisch groß sein muss, sondern das kann auch ein Hilferuf sein, das kann ein Schrei nach Gott sein, das kann die Bitte sein, bist du noch da, zeig dich. Also wir müssen ihn nur anrufen, wir müssen nur nach ihm fragen und Gott wird uns retten. Es ist ein kleiner Funken, der hier ausreicht. Zum Beispiel aus dem Markus-Evangelium die Frage eines Vaters, der um Heilung für seinen Sohn bittet. Und er, der dann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben, weil ich kann mir irgendwie doch das nicht so ganz vorstellen. Aber es ist trotzdem diese Zuwendung zu Jesus und der Sohn wird geheilt. Zweifel sind also erlaubt. Unser Glaube muss nicht komplett ausgereift, total fest sein, dass er zur Rettung führt, sondern es ist dieses Suchen nach Gott, diese Zuwendung zu ihm. Allein die Hoffnung darauf, dass Jesus helfen kann, reicht, um von Gott gerettet zu werden. Das Klammern an diesen letzten Strohhalm, der noch irgendwo vielleicht zu finden ist. Es ist das Vertrauen auf eine höhere Macht, das Hoffen auf die Treue Gottes. Vertrauen, Treue, Glauben, sich auf etwas verlassen. Das alles drückt dieser Begriff Glaube aus. Und im Gegensatz zur Gnade, wo wir letztes Mal festgestellt haben, das ist ein komplett kirchlicher Begriff, den gibt es nur dort. Und der kommt auch gar nicht so schrecklich oft im Neuen Testament vor, obwohl er da so zentral ist. Dahingegen kommt der Glaube, Susanne hat es ja vorhin erzählt, wenn man in der Konkordanz nachschlägt, hunderte Male vor. Und dieser Begriff kommt auch in der Gesellschaft ganz, ganz oft vor. Man glaubt an alles Mögliche. Dieser Glauben ist etwas, was uns in unserer Welt sehr oft begegnet, auch wenn es nicht immer gleich gefüllt wird. Die Erkenntnis, dass von menschlicher Seite aus der Glaube reicht, um gerettet zu werden, war für Luther komplett neu und bewegend. Dass er unseren Glauben, sodass er dann zur Folge unseren Glauben von jeglichem menschlichen Zutun oder menschlichem Wirken komplett abgetrennt hat. Es liegt mit Sicherheit auch an dieser Prägung, die Martin Luther bis dahin hatte, dass Geistliche entscheiden durften, wer denn jetzt in den Himmel kommt, wer auf dem Friedhof an der Kirche begraben werden darf, wer gut genug ist, wer etwas Gutes getan hat und dadurch das ausreicht. Diese Prägung hat mit Sicherheit auch seinen Blick verengt, beziehungsweise ihn so ein bisschen auf der anderen Seite von dem Pferd runterrutschen lassen. Denn er hat versucht, jeglichen Anspruch von Werkgerechtigkeit im Keim zu ersticken. Natürlich sind wir auch über der Überzeugung, dass die Werke uns nicht dahin führen, aber es ging bei ihm so weit, dass er zum Beispiel auch gesagt hat, der Jakobusbrief, der geht so sehr auf die Werke ein, der gehört eigentlich gar nicht ins Neue Testament. Den versuchen wir mal rauszulassen. Also er hat da eine Prägung gehabt, die ihn dazu brachte, wirklich seinen Blick so eng zu nehmen, dass er nur auf diesen Glauben geschaut hat und dann auch in seiner Theologie das so entwickelt hat, dass er sagte, der Glaube allein, er kommt nur von Gott, es ist eine Gabe Gottes, es ist gar nichts, was wir Menschen tun können oder etwas, was wir Menschen bewirken. Damit er dieses tun, wenn wir darüber reden, alleine merke ich schon sprachlich, ist es schwierig. Der Glaube ist nichts, den wir Menschen selber bewirken. Der kommt allein aus Gott heraus. Und auch viele der anderen Reformatoren haben diese biblischen Aussagen teilweise auch wirklich missverstanden. Es ist eine Spannung, in der wir stehen, in der wir immer wieder stehen und die daraus entsteht, dass der Glaube sich halt praktisch in unserem Leben zeigen soll. So hat Martin Luther den Glauben mit der Gnade fast gleichgesetzt. Auch der Glaube ist ein unverdientes Geschenk. Und weil also Gott den Glauben in einem Menschen wirkt und ihm schenkt, hat der Mensch wirklich gar keinen Einfluss mehr darauf, wie er darauf reagiert. Und damit ist die Frage, inwieweit wir einen freien Willen haben, inwieweit uns noch für Gott entscheiden können, indem wir etwas dafür tun können und uns öffnen können, wurde verneint. Also wir können nicht selber entscheiden. Das tut am Ende Gott. Gott entscheidet und wirkt in uns diesen Glauben. Damit ist aber generell diese Frage gestellt. Haben wir einen freien Willen? Kann dann irgendjemand irgendwie Einfluss darauf nehmen? Und gerade als Freikirche, die wir hier in Kelkheim sind, betonen wir dagegen ja immer wieder die Freiheit des Menschen. Dass wir uns für Gott entscheiden können. Dass wir erst taufen, wenn jemand selber den Glauben aussprechen kann. Wenn jemand selber diese Entscheidung auch für sich getroffen haben. Und ich bin der Überzeugung, wir können uns öffnen für Gott. Oder wir können uns verschließen für Gott. Wir können nach ihm fragen und ihm unser Vertrauen, also unseren Glauben schenken. Oder wir können auch versuchen, oder wir können zumachen und wir können uns abschotten. Oder wir können uns auch von ihm entfernen. das Verstehen und die Erkenntnis Gottes als Voraussetzung für unseren Glauben. Also, dass wir erstmal eine Berührung mit Gott haben, dass wir ihn irgendwie erkennen, wenn wir einen Bibeltext lesen. Das ist immer verbunden mit dem Heiligen Geist, der in uns wirkt. Das ist gleichzeitig unsere Überzeugung, dass wir Gott immer nur erkennen, wenn wir auch wirklich von Gott berührt und von ihm erfüllt werden. Und trotzdem hat jeder Mensch auch einen Einfluss darauf. Wie reagiere ich nun? Was tue ich nun? Man kann für beide Sichtweisen Hinweise in der Bibel finden. Die Bibel beschreibt ja vieles von vielen verschiedenen Seiten. Deswegen kann man manchmal auch Widersprüche finden oder auch Dinge entdecken, die einfach das von zwei Standpunkten aus beleuchtet. Und wir müssen abwägen und wir müssen suchen und fragen danach, was Gott hier für uns sagen wollte. Inwiefern ist diese Spannung oder beziehungsweise wie weit ist das aufzulösen, das Wirken Gottes und unser menschliches Zutun? Und ich finde, dabei bleibt einfach ganz spannend die Frage, wie sieht das aus? Inwieweit muss sich unser Glauben, der im Herzen beginnt, dann auch wirklich auswirken? Was können wir erwarten von uns oder auch von unseren Mitchristen? Wie ist das, dass hier erwartet wird, dass unser Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist? Wie entscheidend ist es, dass unser Glaube sich sichtbar zeigt und dann Taten folgen? Wie entscheidend ist es dafür, dass Gott uns dann am Ende aufnimmt? Das ist ja immer diese spannende Frage. Und Paulus erhebt in seinen Briefen immer wieder den Anspruch, dass die Rechtfertigung durch Jesus uns unfähig macht, weiter in Sünde zu leben. Er sagt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Wenn wir von Gott errettet sind, wenn wir in seiner Gnade leben, können wir eigentlich nicht mehr sündigen. Gleichzeitig sind wir Sünder und bleiben das auch. Das stellt Paulus ja auch immer wieder fest. Das macht deutlich, wie schwer das zu greifen ist. Er sagt, man wird erkennen, die Christen, an diesen Früchten des Glaubens, an den Folgen und an dem, wie sie miteinander und mit anderen umgehen. Jesus selber hat diese Ansprüche gestellt, in der Bergpredigt, hohe moralische Werte als Grundlage für das Leben als Kinder Gottes. Und er hat auch gesagt, es wird nicht jeder ins Reich Gottes kommen, der Herr, Herr sagt. Also nur dieses Beginnen im Herzen und dann machen wir ein Bekenntnis zu Gott, scheint an manchen Stellen auch nicht so wirklich auszureichen. Ein bloßes Lippenbekenntnis tut es also nicht. In den Briefen an die ersten Christen kommen immer wieder diese Ermahnungen, richtet euch am Willen Gottes aus. Und so wird indirekt gefordert, dass sich die Beziehung zu Gott auch in unserem Alltag auswirken soll. Und automatisch kommt dann unsere menschliche Schlussfolgerung, wer die Gnade Gottes, beziehungsweise das ist die Schlussfolgerung von der Gnade Gottes, dass man sagt, wenn wir wirklich Gott erfahren haben und seine große Liebe, dann kann wir nicht bleiben, wie wir sind oder wie wir waren. Dann kann man nicht weiter sündigen oder tun und machen, was man will. Da wird sich etwas verändern. Das können wir immer wieder in der Bibel lesen. Wer Gott als seinen Herrn in seinem Leben bekennt und glaubt, der wird nicht anderen Herren dienen. Und gleichzeitig erkennen wir an den Ermahnungen dazu in der Bibel, aber auch in unserem Leben, dass das dann doch gar nicht so einfach ist und auch nicht so automatisch. Das ist manchmal harte Arbeit und wir müssen da wirklich auch was für tun. Es ist schwer, den Ansprüchen der Gerechtigkeit Gottes gerecht zu werden. Dazu sind mir zwei Punkte ganz wichtig. Das eine ist, dass wir uns oft das dann so auferlegen. Da muss sich etwas tun, da muss sich etwas verändern in unserem Leben, da muss sich ganz stark etwas bewegen. Wir müssen doch befreit durch die Gnade Gottes anders reagieren. Aber ganz viele von uns hier, nicht alle, aber viele, sind christlich sozialisiert oder sind in einem ethisch wertvollen Haushalt oder so auch aufgewachsen. Und an manchen Punkten ist uns das Verhalten so selbstverständlich, dass wir vielleicht oft gar nicht mehr merken, dass es unser Verhalten, so wie wir miteinander umgehen, auch schon gut ist und dass das schon Folge der Gnade sind. Das ist uns so selbstverständlich an manchen Punkten. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Oft verhalten wir uns gut. Oft leben wir aus dieser Gnade und können sie auch in unserem Leben sehen, die Früchte davon. Die sind an vielen Punkten da. Und gerade wenn man sich bekehrt hat und schon vorher auch an Gott geglaubt hat, dann verändert sich nicht das komplette Leben. Ich kenne diese Sehnsucht, dass man denkt, ich hätte gerne wirklich so einen Bruch und dann hat sich was verändert und dann kann ich das deutlicher sehen. Aber es geht einfach vielen so, dass das nicht da ist, weil wir uns auch schon vorher, wir diese Früchte der Gnade in unserem Leben erleben durften. Und das ist schön, das ist auch Gnade. Das ist etwas Gutes und etwas Wertvolles. Da sind diese Früchte der Gnade in unserem Leben, die Auswirkungen der Liebe Gottes. Die machen etwas mit dem, wie wir miteinander umgehen. Die machen etwas, wie wir uns fühlen, wenn wir in einer Familie aufgewachsen sind, die uns von Anfang an liebevoll aufgenommen haben und wir uns als geliebte Kinder gefühlt haben. Dann ist es natürlich nicht so ein riesiger Umsturz, wenn wir mit einmal erfahren, Gott liebt uns auch. Das haben wir ja schon erfahren, dass wir geliebte Menschen sind. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Punkte, wo wir sagen, und trotzdem brauche ich das von Gott. Und dann verändert uns das nochmal wieder. Aber es gibt Punkte, da sind wir da schon. Und dann kennen wir diese anderen Punkte und wir wissen es ganz genau, da haben wir noch viel nötig. Da können wir uns verändern, da wollen wir uns gerne verändern, da wollen wir uns mehr noch an dieser Liebe Gottes orientieren, an seiner Gerechtigkeit, wie er Menschen begegnet. Unser Verhalten wird nicht mehr an den Gesetzen Gottes gemessen, an den Gesetzen des Alten Testamentes. Und das ist an einer gewissen Art und Weise sehr erleichternd, weil wir ja schon bei den Israeliten gesehen haben, das funktioniert nicht, die schaffen das nicht. Und wenn wir uns daran abstrampeln, schaffen wir das auch nicht. Wir sind irgendwie auch nicht besser als die Israeliten. Und gleichzeitig, dass wir diesen Maßstab nicht mehr so vor uns haben, dass wir so ganz klar nach bestimmten Gesetzen und Regeln vorgehen, fordert es uns natürlich auch ganz neu heraus, dass wir immer wieder abwägen müssen, welches Verhalten ist denn jetzt das Richtige? Welches Verhalten ist denn das, was Jesus sich von uns wünschen würde? Wo beginnt die Einhaltung des Ruhetages oder wo endet der Neid auf meines Nachbarn, Frau, Haus, Grundstück, Auto oder Lebensentwurf? Bestimmt alles Punkte, die wir auch so kennen. Das ist immer wieder ein neues Abwägen, wo wir gucken müssen, wo wir fragen müssen, wo wir Gott fragen müssen oder vielleicht auch mal miteinander darüber ringen müssen, wo wir den richtigen Punkt sehen. Aber was wir wissen, ist, dass die Messlatte der Erwartungen, die die Gesellschaft an uns stellt, die wir selber an uns stellen und dann auch noch die Ansprüche haben, in unserem Glauben immer diese Früchte zu erleben, immer zu sehen und zu erwarten, dass wir ganz und gar nach Gott leben, das ist nicht möglich. Das ist uns nicht möglich und das war auch den Israeliten nicht möglich. Zu glauben, dass wir unser Leben und unseren Glauben so gestalten können, dass er uns vor Gott gerecht macht, das ist nicht möglich. Und genau das ist dann der Punkt, wo dieses Allein aus Glauben wieder ansetzt. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir nicht die Frucht des Glaubens, also nicht das, wie unser Glauben sich in unserem Leben gestaltet und auswirkt, uns von unserer Schuld befreit. Sondern der Glaube und das Vertrauen zu Jesus, die unsere Beziehungen zu verändern. Dieser Glaube alleine reicht, um uns zu retten. Der Glaube, der Jesus die Möglichkeit gibt, dass er uns schließlich befreit. Die Gnade ist, dass Jesus sein Leben für jeden Einzelnen von uns gegeben hat. Und wir brauchen diese Offenheit, diese Bereitschaft, immer wieder danach zu fragen, unser Vertrauen darauf zu setzen, dass Jesus es machen wird. Und das verändert uns. Ja, das wird uns verändern, auch wenn es nicht so automatisch geschieht, wie wir es manchmal erwarten, wenn wir es in der Bibel lesen. Jeden auf seine Art wird das verändern. Und wie sehr wir dabei an uns arbeiten und uns bewusst auf den Weg machen, uns mehr und mehr zu verändern, das liegt zum einen an jedem Einzelnen von uns. Und zum anderen hilft es uns aber auch ganz stark, dass dieser Glaube immer wieder aus unserem Herzen neu herauskommt. Dem Vorbild und den Wertmaßstaben Jesu nachzukommen, das liegt an uns. Aber je mehr wir danach fragen, je mehr wir danach suchen, desto mehr kann Jesus dann auch in unserem Herzen wieder verändern und bewirken. Auch wenn das nicht für unsere Rettung vonnöten ist, so hilft es uns doch, mit dem Glauben immer wieder bei Gott zu bleiben. Wenn wir das alles sein lassen, wenn wir uns gar nicht mehr danach bemühen, so zu handeln oder den Kontakt mit Christen zu suchen oder irgendwie in der Bibel zu lesen, wenn wir das gar nicht mehr tun, dann wird dieser Funke, dieses Fragen nach Gott aus unserem Herzen verschwinden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das immer wieder tun. Aber nicht, damit das Fragen und Suchen und das gute Handeln und das alles, dass uns das rettet, sondern dass wir diesen Glauben in uns behalten, in unserem Herzen. In Galater 5, Vers 6 heißt es im übertragenen Sinne, dass Jesus uns nicht aufgrund unserer Werke gerecht spricht, sondern aufgrund des Glaubens, der in der Liebe tätig ist. Und diese Liebe, Agape, das ist die Liebe, die seinen Ausgangspunkt immer wieder in Gott findet. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, deswegen können wir darauf antworten, können wir uns auch mit dieser Liebe an andere Menschen wenden. Deswegen können wir uns von dieser Liebe berühren und verändern lassen, weil Gott es zuerst getan hat. In meiner Jugendzeit hieß es oft, irgendwie so aus der Gemeinde, ich weiß auch gar nicht, ob das nur noch die Jugendlichen selber weiter erzählt haben, zumindest irgendwann muss das auch mal ganz ernsthaft an die Jugendlichen herangetragen worden sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da hieß es ganz oft, ihr müsst immer gut vorbereitet sein darauf, dass Jesus bald wiederkommt und müsst euch danach auch verhandeln und euch danach ausrichten. Und wenn er dann wiederkommt, kommt er bestimmt nicht ins Kino. Und das war etwas, das hat in uns natürlich immer die Frage gerührt, dürfen wir jetzt feiern, dürfen wir jetzt dies machen, dürfen wir das machen und was passiert, wenn Jesus dann wiederkommt? Wir haben das natürlich nie hundertprozentig für voll genommen, aber diese Frage war trotzdem immer da, reicht es? Und was passiert, wenn ich im letzten Moment sündige und irgendwas falsch mache und dann kommt Jesus wieder oder ich werde vom Auto überfahren und das Leben ist vorbei? Wonach richtet Gott mich dann? Richtet er mich dann aus dieser allerletzten Tat, die ich nicht mehr gut machen konnte? Ich bin mir sicher, wenn wir dann vor Gott stehen, dann fragt er uns nicht nach unserer letzten Tat, denn für die ist er ja schon lange gestorben, sondern er fragt uns nach unserem Herzen und unserem Vertrauen, unserem Glauben an ihn. Und allein der ist dann in dem Moment genug, sodass die Gnade Christi für uns zum Tragen kommt. Ein letztes Mal und diesmal für immer. Amen.